Ja, ich bin der Jörg und ich bin der Klassenkasper der Band. Ich singe.
Ich bin Karl und ich spiele Schlagzeug.
Eure Tour war jetzt super schnell ausverkauft und generell kommt es einem vor, als ob es irgendwie gerade sehr rund läuft bei euch. Wie seht ihr das selber? Seid ihr gerade sehr zufrieden?
Ja, wir sind sehr zufrieden, auch dass es läuft. Und was heißt die Tour? Wir machen das ja nicht am Stück, sondern wie wir Zeit haben eben. Und gibt ja auch immer private Sachen, die anstehen. Und das wurde jetzt ein bisschen mehr. Deswegen haben wir uns ein bisschen rar gemacht, aber nicht absichtlich. Und das scheinen die Leute aber irgendwie gut zu finden. Also dann funktioniert es halt. Also die nutzen dann die Gelegenheit, wenn man in der Stadt ist. Und deswegen sieht das, glaube ich, auch gut aus. Ja.
Aber ja, läuft ja krass gut. Also wir sind halt selbst total überrascht, dass es so gut läuft.
Man sagt ja, oder zumindest hat Markus Wiebusch das gesagt, ab 400 kommen die Idioten. Wie sieht's bei euch aus mit eurem Publikum bis jetzt noch? Seid ihr noch glücklich mit allen Leuten, die so vorbeikommen?
Ja, natürlich. Unser Publikum ist das Allerbeste.
Bei uns waren es von Anfang an Idioten. Nee, also wir können jetzt uns kaum beschweren. Also wir haben noch wirklich selten Leute getroffen, wo wir sagen so, also wo wir schon fragen, was mit denen nicht stimmt, aber die wir jetzt nicht für tot unsympathisch halten oder dass die, also dass jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Manta-Fahrer, Onkels-Fans.
Es gibt halt viele Spinner, also die müssen auch Spinner sein, um auf Konzerte von uns zu kommen, aber es gibt keine Arschlöcher.
Ja, genau, das trifft sehr gut.
Vielleicht zu eurem Album, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr raus, nichts ist neu. Seid ihr nach einem Jahr mit ein bisschen Abstand irgendwie noch sehr zufrieden auch damit? Oder denkt ihr überhaupt drüber nach, so wir hätten das irgendwie anders machen können? Oder ist es abgeschlossen, wenn es raus ist?
Ich war von Anfang an nicht zufrieden damit und bin natürlich immer noch nicht zufrieden damit.
Mit dem Album?
Ja.
Krass.
Da sind nämlich richtig beschissene Lieder drauf, zwei Stück.
Das höre ich zum ersten Mal. Nee, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja, stimmt, aber Karl ist da. Karl ist da. Ja, ich bin auch, glaube ich, da. Also das kann ich mit dem Grinsen sagen, aber das heißt ein Ja-Sager. Ich hab weniger, Karl hat am meisten ein Bild davon, wie es klingen soll und was wir machen. Und er kann natürlich sagen, die zwei gefallen mir nicht. Ich hätte die gerne weggelassen, dann sind nur Hits auf der Platte. Und für mich sind selbst die zwei, die Karl komplette Scheiße findet, ist für mich schon Zauberei und faszinierend, dass wir sowas zustande bringen. Und da geht dann so, was heißt die Ansprüche auseinander? Also ich kann, glaube ich, am wenigsten oder weiß am wenigsten so von musikalischen Sachen. Und entsprechend bin ich am leichtesten zufriedenzustellen.
Sind es denn rein musikalische Gründe, warum du vielleicht wirklich mit zwei Songs unzufrieden bist? Oder ist es der Text? Oder
ja. Musikalische und textliche Gründe, also beides.
Aber würdest du uns verraten, welche Songs es sind?
Monaco heißt er so.
Ja,
Monaco und andere weiß ich gerade nicht mehr. Aber irgendwas war noch da, was ich musikalisch nicht so gut finde. Aber egal, Schwamm drüber. Ist erledigt, ist gegessen, ich habe meinen Frieden damit gemacht.
Genau, da haben wir auch im Vorfeld natürlich drüber diskutiert. Also diese Monaco-Sache, das Spiel haben wir auch nie live gespielt. Das war so, es war eine kleine Diskussion und ich bin einfach Fan von Monaco Franz und fand's eine andere Idee, mal eine Geschichte zu erzählen. Da hat Stefan mir dann beigepflichtet, Karl sagt, das ist kompletter Mumpitz, hat halt an der Serie keinen Spaß und entsprechend hat er da kein Herz für gehabt, so. Was aber auch nachvollziehbar ist, aber wir sind ja dann doch demokratisch am Ende.
Und so demokratisch, dass ihr dann das wirklich auch nicht live spielt und eigentlich schon wieder vergessen habt, so ein bisschen.
Zumindest so demokratisch, wenn drei sagen, das soll auf die Platte und ich dann sage, auf gar keinen Fall, dass ich dann keine Chance habe.
Obwohl, ne, wir haben uns mal drauf geeinigt, wenn jemand sagt, es geht gar nicht oder das, da komme ich gar nicht mit klar, dass man es dann verwirft, also auch bei Songideen, oder?
Ja, hat nicht funktioniert.
Also nein. Sehe, du bist wirklich voller Hass auf diese Songs.
Ja, aber mittlerweile ist das alles relativ abgekühlt so, aber das war, also ich fand's echt scheiße.
Aber ich möchte auch dazu sagen, jetzt, Karl klingt jetzt auch so hasserfüllt, der Karl Brausch, den ich kennengelernt habe, war ein viel hasserfüllterer junger Mann als der Karl Brausch, den ich jetzt als meinen Freund schätzen darf, von daher darf er sich da gerne über den Song auch noch abfacken.
Interessiert euch? Also gut, wahrscheinlich schon, aber verfolgt ihr groß, wie so ein Album ankommt bei anderen Leuten? Also klar, das eine ist, wie Leute drüber schreiben, aber das andere ist auch irgendwie live, wie die Sachen ankommen oder vielleicht auch sogar, wie es sich verkauft oder wie oft es angehört wird oder so. Seid ihr da so sehr hinterher zu gucken, was haben wir gemacht und wie kam es an?
Eigentlich nicht. Also ich bin da so ein bisschen irgendjemand hat mir mal erzählt, dass Michael Ballack beim Psychologen war, weil er alles über sich alles gelesen hat, was über ihn geschrieben wurde. Und er hätte das dann irgendwann eingestellt. Ich neige auch dazu, aber ich glaube einfach, weil ich eingebildet bin. Aber eigentlich denkt man da, es funktioniert halt. Also ich glaube, wenn alle, wenn 100 Leute da stehen würden, würden schreien, das ist scheiße, dann hätte man nicht mehr so viel Box zu machen. Oder wenn keiner kommen würde. So, aber solange die Leute kommen, zweifelt man nicht an dem, was man gemacht hat.
Also mich interessiert das schon, was die Leute da drüber denken und schreiben und so. Und ich lese mir auch relativ viel durch. Was jetzt Verkaufszahlen so betrifft, keine Ahnung. Also da mache ich mir keine Gedanken, weil es ist ja, für uns ist das ja kein Job. Das ist ein Hobby und dann ist es auch egal, wie viele Platten man verkauft. Hauptsache, man ist zufrieden mit den Platten. Bis jetzt hat das noch nicht so ganz geklappt, aber ich arbeite dran.
Warst du mit den Platten davor, war das bei den Platten davor ähnlich, dass du ein bisschen kritischer bist als der Rest der Band?
Ja, ich glaube schon.
Auf jeden Fall, aber ich sage auch immer, dass Karl am meisten eine Idee davon hat, wie es klingen soll. Also oder eine Idee vom Sound und eben auch der Einzige ist, der in der Lage ist, diese Idee auch, ja, der halt auch Form zu geben, also zu sagen, da sollte noch eine Keyboard-Fläche hin, damit es düsterer wird oder sowas. Das finde ich dann geil, wenn er es sagt, aber es würde mir nicht einfallen, sowas, weil ich da ja keinen musikalischen Rundumblick habe.
Ich habe mal gelesen, ihr würdet euch eigentlich über Verrisse auch freuen, wenn die irgendwie witzig und gut geschrieben sind, aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach überhaupt keine. Wie erklärt ihr euch das?
Tja. Doch, es gab mal einen, diese, was war das, den Punk, wie hieß das denn? Der Typ, der alles so verrissen hat, also so, alle, das war ja irgendwie so einer, ich sag jetzt mal einer von uns, man weiß ja glaube ich immer noch nicht, wer es war, aber das war ja so, der hat ja so alles verrissen und sowas finde ich halt schon schön, also, weil wenn Leute das nicht mögen, man merkt aber, das ist nicht persönlich, sondern der findet das einfach Grütze oder aber das ist halt Studentenkacke oder meine Freundin hört das gerne oder so. Das sind ja keine Beleidigungen für uns. Also, und das findet man dann eher lustig. Man merkt halt, der hat keinen Bock darauf. Das heißt ja nicht, dass der...
Und ich freue mich immer, wenn andere Leute das scheiße finden, was ich auch scheiße finde.
Wie war so die Reaktion auf Monaco?
Durchwachsen, sag ich mal. Ich weiß nicht, also keine Ahnung.
Naja, da hat dann der eine oder andere, genau, der eine oder andere hat sich auch gefragt, was soll das, so wie Karl. Und der eine oder andere kannte halt die Serie und hat auch vielleicht Helmut Dietl geschätzt und war dann, Musikjournalistin ja auch froh, wenn man ihnen was gibt, was sie kennen, worüber sie reden können. Also wenn es dann so, ich kenne das vielleicht, ne? Und dann schreibt man das ja auch gerne, um den Leuten zu zeigen, dass man das auch kennt, so. Also so.
Das sind so deine Tricks aus dem Berufsleben, mit wie du bei der Presse dann gut ankommst.
Naja. Nee, ich glaube nicht.
Das hört sich jetzt alles nach Vorsatz an, aber bei Jörg ist halt nichts Vorsatz. Das passiert einfach so.
Das lese ich oft. Also ich muss ja, also ein bisschen halte ich es ja für Koketterie, aber.
Man kann ihm wirklich alles unterstellen, aber keinen Vorsatz.
Aber nicht, dass er einen Plan von irgendwas hat. Ja.
Dann vielleicht anders. Wie schreibst du denn die Sachen? Also schreibst du denn auch ein paar Texte am Stück runter und du hast einfach Glück, dass die so minimalistisch ausfallen, dass man die irgendwie, dass die viele geil finden? Oder ist es schon auch harte Arbeit dann?
Ja, harte Arbeit ist es nicht.
Zwei Tage harte Arbeit.
Das ist immer die zwei Tage im Studio, die ich dann die Texte schnell schreiben muss. Das geht eigentlich. Ich weiß nicht, ich bin auch immer amüsiert, will das ja auch nicht immer kleinreden. Ich freue mich, wenn ich das Lob bekomme, aber ich habe da selten viel drüber nachgedacht. Also es passiert halt einfach dann so.
Einfach ein wütender Mensch mit offenen Augen und dann schreibst du runter, was dich nervt?
Was heißt wütend eigentlich? Ich bin eigentlich gar nicht wütend. Das klang, glaube ich, bei der ersten Platte, das war ja so auf alles eingedroschen und so. Und das war, da war ich gut gelaunt eigentlich. Das war so ein grinsendes, zynisches, so ein humoristisches Sterbt alle.
Ja.
Und später?
Das Ding ist ja auch, was viele Leute missverstehen, also Jörg singt halt oft über sich selbst.
Ja,
genau. Das wird oft falsch verstanden, weil er halt immer aus einer anderen Perspektive raus seine Texte verfasst, aber...
Ja, ich denke oft drüber nach, was ich selber mache, denke, was mich an mir stört oder an den Teilen der Gesellschaft, denen ich mich selber bewege, also deswegen... Ja,
an uns.
Oder genau, an uns selber so, also... Das ist, und viele Leute fühlen sich dann ertappt, was natürlich ganz, ganz witzig ist, weil in dem Moment muss ich mich nicht mehr schämen, weil sie es ja augenscheinlich genauso empfinden. Ja, aber die meinen dann immer, ich hätte mir jemanden vorgeknöpft jetzt halt so. Aber
also du bist selbst der Nachbar, der beobachtet, wie alle anderen dann abkratzen.
Das ist das einzige Beispiel, wo es nicht passt. Ich bin nicht der Nachbar, der Getka hört. Ja, aber man ist ja mal, ne, mal ist man Opfer, mal ist man Täter. Also das ist so. Also im kleinen Rahmen so. Ne? Mal bist du der sich beschwert und mal bist du der die Musik zu laut hat. Das ist, ja, das steckt ja alles in jedem. Die Dualität der Dinge ist was mich sehr beschäftigt und nervt.
Klingt jetzt, als hättet ihr vermutlich noch keinen Plan für die Zukunft, aber ich wollte trotzdem fragen, ob es schon Ideen gibt. Ihr seid ja wirklich eine sehr produktive Band, die irgendwie alle 2 Jahre regelmäßig jetzt was raushaut, seit es euch gibt. Da müsstet ihr eigentlich schon mitten am Planen und Ideen sammeln fürs nächste Mal sein.
Ideen sammeln? Nee, noch nicht wirklich. Also diesmal dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. So. Genau. Wir müssen mal Zeit finden zum Proben und dann geht das aber auch eigentlich relativ fix mit der Platte. Also eigentlich müssen wir uns einen Studiotermin setzen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin.
Genau, der muss halt stehen, bevor wir Songs haben, damit wir dann Grund haben, Songs zu machen. Nee, wir hatten jetzt überlegt, also wir haben uns jetzt nach ewiger Zeit dann mal zu Proben getroffen, jetzt vor den beiden Wochenenden. Und dann ist man natürlich auch so ein bisschen euphorisch, freut sich dann wieder, merkt wieder, wie viel Spaß das macht. Und dann guckt man mal in den Kalender, wann können wir uns dann jetzt nochmal treffen, um was zu machen. Aber das ist jetzt vage festgesetzt und dann treffen wir uns, versuchen einfach ungezwungen eine gute Zeit zu haben und vielleicht ein paar Ideen niederzuschreiben. Und wenn das klappt, ist gut. Wenn das nicht klappt, machen wir das nochmal. Und das machen wir dann so lange, bis Karl aus Versehen einen Studiotermin bucht und wir eine Platte machen müssen.
Wie sieht es denn bei euch aus? Warum ist es denn gerade ein bisschen schwieriger? Einfach wegen dem echten Leben da draußen?
Ja. Genau, kann man so sagen.
Räumliche Distanz, der Alltag genau. Eines jeden so, ja.
Nachwuchs und so.
Genau, der Rücken.
Generell Zeit.
Ja. Ja, ich glaube, man hat ja so, also Kids, das heißt Kids, also man kennt das ja selber, man hat ja so eine Clique oder Leute, mit denen man immer abhängt. Und bei Bands ist es ja auch ähnlich. Viele Bands gehen ja auch daran kaputt, das Studium zu Ende, alle ziehen weg oder sowas. Da haben wir ja schon Luxus, dass wir einen Modus gefunden haben. Aber natürlich hat man dann, wie gesagt, der eine kriegt Nachwuchs, der andere dies, das, berufliche Veränderungen, ja, oder andere Projekte, die dann auch Zeit einnehmen, also nicht nur musikalische.
Ja. Ihr habt eben schon angesprochen, die Band ist Hobby. Frage, soll es auf jeden Fall so bleiben? Habt ihr, also wenn ihr jetzt mal völlig durch die Decke gehen würdet quasi, nehmt ihr das mit oder ist das auch so ein Luxus, den ihr euch beibehalten wollt, das wirklich nie als Job irgendwie in Erwägung ziehen zu müssen?
Mittlerweile ja, also ich bin mir da ganz sicher, dass ich, wir haben uns alle was gesucht, womit wir klarkommen, sage ich jetzt mal so, ein Dayjob und das ist halt einfach so ein Bonus. Also selbst wenn der uns so hart auf den Sack geht, dass es fast nicht zum Aushalten ist, dann hätte man immer noch das Ventilband und so, das ist so ein zweites Leben, was man halt auch haben darf. Also so, das ist, glaube ich, ein Luxus, den man, das versteht jeder, der eine Band hat und trotzdem Job halt so, dass man einfach so ein, ja, so eine zweite Realität für sich gelegentlich mal beanspruchen kann, ja.
Vielleicht nochmal zurück zum Songs schreiben, auch wenn du einem erzählen willst, dass du das quasi so aus dem Ärmel schüttelst. Ich habe mal in einem Rockpalast-Interview gehört, dass du versuchst, irgendwie viele Fragen zu stellen in Texten. Und ich habe mich gefragt, ob du irgendwo Antworten kriegst, also ob sich Leute bei dir melden oder ob irgendwie im Nachhinein da dir dann selbst da mehr Sachen zu auffallen.
Naja, tatsächlich ist es so. Weil ich ja so, heißt das selbstreferenziell so als Schreiber, also so oft auf mich gucke. Und oftmals muss ich dann lachen, wenn die Leute dann quasi erklären, was dieser Mechenbier in diesem Song zum Ausdruck bringt. Weil das habe ich mir vielleicht gar nicht überlegt. Und ganz oft ist das so eine Fremdreflexion, also wo Leute Antworten liefern, wäre es übertrieben. Also, aber manchmal ist es schon so, ach ja, krass. Also so, ich verstehe dann manchmal, warum Leuten was gefällt oder was sie damit verbinden, ohne dass ich das so gedacht habe.
Nein, glaube ich.
Nochmal kurz, die Antwort ist nein vielleicht.
Nur mittwochs.
Fällt es dir denn schwieriger mit der Zeit, Sachen zu schreiben, wenn du jetzt schon, ich sag mal, viel gesagt hast? Oder ist das jedes Mal ähnlich, dass es dir leicht fällt?
Ja, es ist immer mal leichter, mal schwerer. Es gibt Sachen, die man wirklich so runterschreibt, wenn man eine Idee hat. Manchmal quält man sich ein bisschen mit einer Wendung oder mit einem Reim auf eine Folgestrophe oder so. Also so technischer Quatsch irgendwie. Aber generell, es passiert ja immer Leben um einen rum. So, und das ist ja nie das Gleiche. So, das, ja, von daher, nee, fällt mir leicht. Man hat immer mal Angst, dass man sich so in seiner Bildsprache wiederholt oder so, dass man... Jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt halt Bands, die dann so beim dritten Album war man irgendwie, wusste man, oder wurde dann wieder ein Vergleich bemüht, der halt schon mal irgendwie so da war. Das kam einem bekannt vor. Wenn Leute sich selber, da habe ich immer Angst vor, dass ich mich selber zitiere.
Zum Beispiel die Nachbarn.
Nachbarn 2, genau. Das war so ein.
Welche Band war das?
Nee, sag ich nicht. Das war so ein wie sagt man, mit so einem Zwinkern das eigene Scheitern noch was Neues sich zu überlegen, zur Schau gestellt. Deswegen Nachbarn 2, also das war so eine...
Kommt natürlich wieder als gewiefter Schachzug rüber. Ihr macht das gut.
Das war aber tatsächlich nicht so geplant. Wir haben irgendwie gemerkt, dass der Song sich auch um irgendwelche Nachbarn dreht und die Titel für die Songs kommen ganz zum Schluss und dann haben wir gesagt, wir nennen das einfach Nachbarn 2, auch wenn... Also wir haben uns da keine großen Gedanken drüber gemacht.
Genau, das war nicht die Idee, ein Sequel zu schreiben, sondern der Song war fertig und den haben wir dann so genannt, weil da Nachbarn drin vorkommen. So, ja.
Was ist eigentlich aus der Idee geworden, nur ein Wort Songtitel zu haben?
Ja.
Hatten wir die Idee mal?
Weiß ich nicht.
Erstes Album, Interview mit euch damals. Ihr hattet die Idee.
Ja, aber auch meistens rede ich einfach zu viel um. Ja, da wird ein Wort der Sache nicht gerecht.
Wir wiederholen uns ja musikalisch oft genug und dann kann man ruhig mal mit den Songtiteln was anderes machen.
Hilft es, wenn die Welt und Politik und so weiter immer unfassbarer werden draußen? Oder ist das eigentlich gar nicht so ein Einfluss dann beim Schreiben?
Naja, also ja, also das ist wieder das Ding. Also über so Sachen denke ich erst nach, wenn du mich sowas fragst. Und natürlich ist das so, dass man sich darüber irgendwie, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, dass man sich darüber irgendwie echauffiert, aber das kommt ja auch daher, so haben wir ja angefangen. Also wir sind ja doch irgendwie Punkrocker, Musikfans, Fanzine-Leser. Wir haben uns im Proberaum getroffen, um Musik zu machen, statt Fußball zu spielen. Man hat ja schon eine andere Idee von Leben oder von Subkultur auch als Jugendlicher. Und natürlich hat das immer eine politische Komponente und das geht natürlich immer auch mit Kapitalismus, mit der Regierungsform und so weiter einher. Und entsprechend sind halt Veränderungen oder Verschlimmerungen bei diesen Sachen auch immer ein Thema dann bei uns. Also auch im Alter, auch wenn man das nicht mehr so Angry Young Man mäßig sieht, sondern vielleicht dann, wie es halt hieß, ja, es wird jetzt immer verzweifelter oder trauriger und man hat aufgegeben. So ist es auch nicht, aber man hat halt eine andere Sicht drauf als ein zorniger 17-Jähriger, sag ich mal. Und entsprechend schaut man sich die gleichen Themen aus einer anderen Perspektive an vielleicht.
Würdest du sagen, dass Punk immer noch überhaupt ein Begriff ist, der eine Rolle spielt heutzutage für dich, für euch?
Ja, absolut. Also es ist natürlich so ein, ich benutze das gerne und ich sehe mich auch gerne so, wobei das die wenigsten Leute unterschreiben würden, schon gar nicht die, die sich auch für Punks halten. Aber es ist so, mir gefällt halt die Idee, mit der ich angefangen habe, zu behaupten, ich wäre ein Punker. So, das gefällt mir bis heute gut, auch wenn sich da viel geändert hat. Und es gibt ja viele, die wollen da weg, die wollen da rauswachsen und so. Und ich finde das immer noch so als Überbau, als grundsätzliche Weltanschauung, wobei das Quatsch ist, weil es was ganz Subjektives ist.
Es ist halt ganz bequem als Ausrede für unsere Stümperei.
Ja, genau.
So, aber das ist das Einzige, sonst haben wir damit eigentlich nichts zu tun.
Ja, und im Dilettantismus, also dass man so war, so habe ich Punk gelernt, da gibt es halt keinen Grab, kein Foto, alles was wir heutzutage haben, da gibt es halt keinen Fotografen, da steht man Auge in Auge mit dem Sänger, vor dem verschwitzten Sänger irgendwie und alles, das sind halt welche von uns, nur die haben halt Instrumente umhängen, so, das war ja auch mal so eine Idee, so, keine Rockstars, nur Gods, nur Masters und das ist natürlich oft nicht mehr so, wenn man halt größer wird dann als Band, aber die Idee einfach Bock zu haben auch auf die Leute oder sich nicht über die zu stellen, das danken einem die Leute auch irgendwie, das finde ich glaube ich auch ganz charmant oder ganz schön, dass man nicht die kalte Kunstfigur ist, sondern die Trottels von nebenan, die genauso wie du nur haben so eine Gitarre umhängen.
Mittlerweile ist es ja so, dass das Publikum die Texte besser kann als Jörg. Ja.
Das ist schon lange so.
Aber jetzt fällt es erst richtig auf.
Du hast eine andere Idee von der Welt angesprochen, die ihr quasi schon immer hattet. Habt ihr da eigentlich noch irgendwelche Hoffnung drauf, quasi, dass es hier in diesem Land oder auch auf der Welt irgendwie nochmal in eine andere Richtung gehen kann? Also ist da noch irgendwas so Missionarisches bei euch?
Nee, wir sind alle absolut. Gefickt. Absolut, wir sind alle gefickt. Das ist
Es ist halt, man muss ja nur mal die Nachrichten angucken.
Also ich finde das, find das nicht mehr so tragisch, weil ich halt, ich habe so das Gefühl, also man ist ja so ein Fliegenschiss in der Geschichte irgendwie. Und es wird einem immer bewusster, dass es halt auch, es muss halt den ganzen Scheiß geben, damit es das ganze Gute geben kann. So, sonst hat das eine braucht das andere, um zu existieren. Und man muss halt sich für eine Seite entscheiden und da nicht bitter drüber werden, dass man auch eben oft verliert, so mit seiner Seite. Aber also ich bin da ungebrochen kämpferisch als Mensch, sage ich jetzt mal so. Aber ich glaube nicht mehr an die Utopie, dass irgendwann gibt es keine Bösen mehr, so für mein Dafürhalten. Und alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir sind schön, essen keine Tiere mehr, die Umwelt ist sauber. Das ist halt eine Utopie und dessen muss man sich auch bewusst werden. Und dann kann man sich auch entspannt einfach den Seinen zuwenden, auf die aufpassen und jeder seins tun, einfach um die Welt, um dem ein Stück näher zu kommen, wie diese Utopie aussieht halt. Ja. Amen.
Eigentlich schönes Schlusswort. Ich glaube, ich habe aber gar nicht mehr so viel Zeit. Ne?
Überschrift, schöne Überschrift fände ich, nur Spinner, keine Arschlöcher.
Okay, nehme ich. Aber dann denken die Leute, ihr meint euch selbst.
Ich habe sowas gedacht.
Nur Arschlöcher, keine Spinner.
Okay, vielleicht noch zwei Sachen. Völlig ohne Zusammenhang, aber ich bin mir sicher, ihr habt eine mindestens interessante Meinung dazu. Man kommt ja gerade nicht am Echo vorbei. Ihr habt jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte damit gehabt, wahrscheinlich aufgrund von Verkaufszahlen, aber bestimmt mitbekommen, was los ist.
Also, wir wurden zwar nicht gefragt, aber wir haben einfach schon mal abgesagt. Nee, war das nicht?
Wir haben Wacken abgesagt, als Freiwild da gespielt
haben. Ah, genau. Genau, haben wir das Wacken OPR abgesagt. Also wir waren noch nicht angefragt, aber sicher.
Ja, also über Freiwild haben sich ja viele aufgeregt. Jetzt gerade war es irgendwie vorher nicht so ein großes Thema, aber jetzt im Nachhinein dafür viel mehr.
Keine Ahnung, mir war von Anfang an klar, dass das alles scheiße ist. Und also mir geht das ehrlich gesagt komplett am Arsch vorbei und das von Anfang an, also braucht kein Mensch sowas.
Ich will das auch nicht entromantifizieren, so für den Leser, der eine gewisse, aber man ist ja auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen aus der Branche und man ist da auch schon so ein bisschen geheilt von irgendwelchen naiven Sichtweisen. Und der Echo war halt schon scheiße, bevor Antisemiten oder Rechtsradikale da auftreten durften. Da war das halt einfach so die, auch der Feind, der Mainstream, wie auch immer. Da war nur eben keine politische Komponente, über die man sich aufregen konnte. Eigentlich haben sie dadurch sogar ja erst die Linke dafür begeistert, sich über das Thema zu unterhalten halt. Und das ist halt so, da stehe ich dann lächelnd nebendran. Also das findet für mich nicht statt. Da ist mir meine Zeit zu schade für, um mich über einen Farid Bang und wie der das jetzt gemeint haben kann, aufzuregen. Das ist halt, das existiert nicht in meiner Welt halt so. Das ist halt Mumpitz, das ist schön, das ist Brot und Spiele. Das machen die halt, damit sich jemand aufregt. Weil wenn man sich aufregt, dann haben die Zeitungen was zu schreiben. Wenn die Zeitungen was schreiben, verkaufst du irgendwas.
Krass ist zu sehen, wie erfolgreich das ist und wie einflussreich. Und dass es ja offensichtlich wirklich auch in der Gesellschaft, in den Schulen irgendwie ankommt. So.
Ja, die Leute beobachten das ja auch. Und es gibt ja auch Bands, die sich dagegen aussprechen. Oder es gibt ja auch Leute, die sich auf der anderen Seite positionieren. Und da kann der leicht beeinflussbare Jugendliche sich, ich sage ja immer, ich glaube, ich habe mal Thorsten auch drüber gelacht. Ich habe mal gesagt, so Egotronics sind halt die Onkels für die Linken. So, das ist manchmal ein bisschen polemisch, das ist manchmal ein bisschen mir zu radikal, aber es ist gut, dass die gibt halt. So, das sind halt, und da können sich Kids halt aussuchen irgendwie, ob sie jetzt.
Ja, aber es ist nicht gut, dass es Kollege und Farid Bang gibt, das muss man mal ganz klar sagen. Nee. Also da ist ja schon ein Unterschied.
Natürlich ist das nicht gut. So, aber wie gesagt, es ist halt der leicht Beeinflussbare, der findet auf beiden Seiten was, wovon er sich beeinflussen lassen kann. Das liegt dann wieder an den Lebensumständen. Das liegt dann wieder daran, wie gebildet ist er. Das liegt dann wieder daran, was hat die Regierung in die Bildung investiert. Und dann, weißt du, so, wo fängst du an, wo hörst du auf? Es gibt immer die Möglichkeit, sich als mündiger Mensch für die eine oder andere Seite zu entscheiden. So.
Gut, dass es feine Sahne dann auch noch gibt. Vielleicht die wenigstens noch ein paar Leute erreichen aktuell.
Jetzt kann ich Thorsten da rausnehmen. Genau, feine Sahne sind jetzt die Onkels für die Linken.